Vielleicht kennst du das von deiner letzten größeren Anschaffung, die du dir getätigt hast, oder von deinem letzten Urlaub, den du gebucht hast. Du bist bei deiner Recherche auf ein tolles Produkt gestoßen und die Beschreibung dieses Produktes scheint eigentlich zu gut, um wahr zu sein. Und du fragst dich, kann es sein, dass dieses Produkt wirklich alle Eigenschaften erfüllt, die ich mir vorstelle? Oder du findest ein Hotel, das nicht nur einen ausgiebigen Wellnessbereich hat, sondern auch noch dazu günstig ist. Und es klingt eigentlich alles zu gut, um wahr zu sein. Und viele werfen dann einen Blick in die Rezensionen und du liest die erste Rezension und merkst, viele Punkte, die mir wichtig werden, die werden hier bestätigt. Und weil du es nicht glauben kannst, liest du weiter und auch die zweite Rezension bestätigt nur gute Erfahrungen. Und du nimmst dir vielleicht sogar die Zeit, um eine ganze Menge Rezensionen zu lesen und stellst irgendwann fest, das Produkt oder das ausgewählte Hotel ist keine Eintagsfliege, sondern scheint wirklich nachhaltig gut zu sein. Und vielleicht erkundigst du dich daraufhin sogar noch in deinem Umfeld, ob jemand anderes schon dieses Produkt benutzt hat oder und ob die Rezensionen auch wirklich wahr sein können. Und durch die verschiedenen Bestätigungen bist du endlich überzeugt und triffst eine Kaufentscheidung und machst die gleiche positive Erfahrung. Unser Text heute, der ist so eine weitere sehr positive Rezension in Bezug auf die Souveränität Gottes. Und bevor wir in den heutigen Text einsteigen, möchte ich noch einmal ganz kurz auf die vorherigen Rezensionen zur Souveränität Gottes eingehen. Und es beginnt mit dem Versprechen, das Gott seiner Gemeinde in Apostelgeschichte 1, Vers 8 macht. Da sagt er, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das ist das Versprechen in seiner Souveränität, das Gott seiner Gemeinde macht. Aber der Weg, den die Gemeinde erlebt, ist nicht irgendwie ein Weg, der von eitel Sonnenschein und Rosen geprägt ist. Wir sehen bereits im Kapitel 1 und 2 von der Apostelgeschichte, wie die Jünger alleine sind. Hilflos, aber wie Gott trotzdem mit ihnen ans Ziel kommt. In Kapitel 3 und 4 haben wir gesehen, wie die Gemeinde öffentlich bedroht wird. Petrus und Johannes müssen sich vor dem Hohen Rat verantworten. Und ihnen wird gedroht, dass sie auf keinen Fall mehr über den Namen Jesus sprechen dürfen. Und in Kapitel 5 sehen wir, wie die Gemeinde plötzlich Probleme von innen bekommt. Da sind plötzlich Menschen, die mit sehr unehrlichen Motiven die Gemeinde von innen zersetzen. In Kapitel 6 entsteht Unruhe in der Gemeinde, weil manche Witwen übersehen worden sind. In Kapitel 7 entsteht der Höhepunkt der Probleme, weil die Gemeinde Gottes plötzlich verfolgt wird. Stephanus, ein Diakon der Gemeinde, wird sogar getötet für den Glauben an Jesus Christus. Und ich weiß nicht, wie es euch geht und was bei euch von den Predigten der Apostelgeschichte bisher so als Summe hängen geblieben ist. Ich habe immer wieder mitgenommen, Gott kommt ans Ziel. Und es gibt so viel Zuversicht. Wenn die Jünger einsam und hilflos sind, dann schickt Gott seinen Heiligen Geist. Wenn Petrus und Johannes öffentlich bedroht werden, verhaftet werden, führt Gott sie durch einen Engel aus dem Gefängnis und gebraucht sie. Er stellt sie mitten in den Tempel, um zum Volk zu reden. Während der Hohe Rat sich und seine Diener sich bis auf die Knochen blamieren. Und so haben wir in jedem Kapitel immer wieder gesehen, wie Gott mit seiner Gemeinde ans Ziel kommt. Und die Umstände schienen teilweise sehr ausweglos, aber Gott kommt immer ans Ziel. Und selbst den Höhepunkt der Verfolgung der Gemeinde mit dem Tod von Stephanus führt dazu, dass die Gemeinde Gottes in die Umgebung zerstreut wird. Und auch hier benutzt Gott die scheinbar widrigsten Umstände und kommt so an sein Ziel, wie er im Kapitel 1 versprochen hat. Ihr werdet meine Zeugen sein bis an das Ende der Erde. Und der heutige Bibeltext ist eine weitere sehr, sehr wunderbare Rezension dafür, wie Gott ans Ziel kommt. Es ist ein weiterer Beleg für die Souveränität Gottes. Es ist ein weiterer Beleg für die Allmacht Gottes. Und wenn du jemals daran gezweifelt hast, dann hörst du heute vielleicht, wie Gott dir die Hand ausstreckt und sagt, vertrau mir, ich komme immer ans Ziel, auch mit dir. Und ich lade euch ein, dass wir den Text gemeinsam lesen aus Apostelgeschichte Kapitel 8, Vers 26 bis Vers 40. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, steh auf und wandere nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt, diese ist einsam. Und er stand auf und machte sich auf den Weg, und siehe, da war ein Äthiopier, ein Kämmerer und Gewaltiger der Kandake, der Königin der Äthiopier, welche über ihren ganzen Schatz gesetzt war, dieser war gekommen, um in Jerusalem anzubeten. Und nun kehrte er zurück und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Da sprach der Geist zu Philippus, tritt hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen. Und er sprach, verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie kann ich denn, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Schriftstelle aber, die er las, war diese, wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm ist, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht aufgehoben. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da wandte sich der Kämmerer an Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Da tat Philippus seinen Mund auf und begann mit dieser Schriftstelle und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser und der Kämmerer sprach, siehe, hier ist Wasser, was hindert mich, getauft zu werden? Da sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er ließ den Wagen anhalten und sie stiegen beide in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufgestiegen waren, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog voll Freude seines Weges. Philippus aber wurde in Aschdod gefunden und er zog umher und verkündigte das Evangelium in allen Städten, bis er nach Caesarea kam. Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel Das Evangelium zieht weiter Kreise, weil Gott souverän rettet. Und der erste Punkt ist, indem er treue, hingegebene Christen gebraucht. Letzte Woche hat uns Daniel in der Predigt aufgezeigt, wie Gott durch die Zerstreuung der Gemeinde das Gebiet von Samaria erreicht. Und hier in Samaria passiert durch das Wirken des Heiligen Geistes genau das, was vorher in Jerusalem passiert war. Da erleben Menschen die große Kraft des Heiligen Geistes. Sie sind überwältigt vom Evangelium und sie kommen zum Glauben an Jesus Christus. Und eine zentrale Figur in diesem Geschehen in Samaria ist Philippus. Wir haben letzte Woche gesehen, er ist die zentrale Figur, die Gott für diese, ich nenne sie mal, Erfolgswelle in Samaria gebraucht. Aber mitten in diese Situation bekommt Philippus Besuch von einem Engel Gottes und er bekommt den Befehl, steh auf und wandere nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt, diese ist einsam. Andere Übersetzungen sagen auch, diese ist öde und es war Wüste. Und man fragt sich hier, ist das wahr? Philippus ist doch mittendrin am Place to be, nicht wahr? Er ist mittendrin am Ort des Geschehens, da kommen Menschen zum Glauben, sie lassen sich taufen und es entsteht eine große Bewegung. Und in diese Situation kommt der Befehl, geh auf die Straße, die ist einsam, die ist öde, geh in die Wüste. Mitten in eine Situation, wo Gott so mächtig wirkt, kommt der Befehl, geh in die Wüste. Und vielleicht kann man Gott hier fragen an dieser Stelle, ist das dein Ernst? Vielleicht habe ich mich verhört, also ich gehe gerne in die nächste Weltstadt, Gott. Und wenn dein Evangelium so erfolgreich ist, dann gerne in die nächste Metropole. Aber in die Wüste, das kann ja nicht dein Ernst sein. Und wir werden später sehen, Gott schickt Philippus wegen einem einzigen Menschen in die Wüste. Und das darf uns heute ermutigen, bei allem, wo Gott das große Ganze im Blick hat und da ans Ziel kommt, verliert er den Einzelnen nicht aus dem Blick. Und das sehen wir schon im Evangelium, wo Jesus darüber spricht, dass er 99 Schafe stehen lässt und dem einen, dem Verlorenen, nachgeht. Und vielleicht bist du ja heute hier und dir geht es wie Philippus, dass du dich fragst, bin ich hier am richtigen Platz? Vielleicht fragst du dich das an deinem Arbeitsplatz, bin ich hier richtig? In meiner Nachbarschaft, meinem privaten Umfeld, bin ich hier am richtigen Platz? Und vielleicht fühlt sich das auch wie Wüste an für dich, aber vielleicht will Gott gerade durch dich die eine Person erreichen. Vielleicht soll die eine Person in deinem Umfeld sehen, wie du deinen Glauben lebst. Sie soll vielleicht hören, wie du von Jesus erzählst. Vielleicht ist es andersrum, dass du dich wohlfühlst, vielleicht sogar zu wohl an deinem Platz in deiner Komfortzone und Gott will dich endlich an einem anderen Platz gebrauchen. Vielleicht will Gott dich in deine Wüste, in die Öde schicken, um dich zu gebrauchen. Und die Frage ist doch, wie kann Gott uns gebrauchen, oder? Und schauen wir mal in das Leben von Philippus. In Kapitel 6 wird Philippus einer von 7 Diakonen in der Gemeinde. Und die Voraussetzung für Diakone waren, es braucht Männer voll Heiligen Geistes und Weisheit. Also Männer mit einer tiefen Beziehung zu Gott. Und daraus entsteht bei Philippus die persönliche Evangelisation. Später im Kapitel 21 wird Philippus als Evangelist bezeichnet. Also es wird so sehr zu seinem Lebensstil, das Evangelium zu erzählen und zu bezeugen. Und im Gespräch mit dem Kämmerer sehen wir, wie Philippus seine Bibel kannte. Aber achten wir auch hier darauf, wie souverän Gott führt. Vielleicht fangen in deinem Kopf gerade die Ausreden an und du denkst dir, ja, also klar, so ein Philippus, den Diakon der Gemeinde, natürlich kann Gott den gebrauchen. Ja? Ich selbst habe ja so gar nicht die tiefe Bibelkenntnis, habe keine Bibelschule vielleicht. Vielleicht hältst du dich nicht mal für redegewandt. Und vermutlich gibt es noch viel mehr Punkte, die du dir einredest, um anderen nicht das Evangelium zu erzählen. Aber schau mal, wie souverän Gott an sein Ziel kommt. Ich lese das nochmal, Vers 29. Da sprach der Geist zu Philippus, tritt hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen und er sprach, verstehst du auch, was du liest? Gott schickt Philippus in die Wüste und er sieht diesen Wagen. Und auf diesem Wagen sitzt der Kämmerer und er liest den Propheten Jesaja. Aber nicht nur das, Gott hat diese Situation so perfekt vorbereitet. Von über 23.000 Versen in der Bibel liest der Kämmerer in diesem Moment den Vers, der am deutlichsten über Jesus als den Messias spricht im Alten Testament. Und er hat offensichtlich Fragen zu diesem Text und er sagt, von wem spricht der Prophet hier? Und Philippus muss nur noch antworten, von Jesus. Siehst du, wie detailverliebt Gott diese Situation in seiner Souveränität vorbereitet hat? Und das ist doch kein Zufall. Stell dir vor, der Kämmerer hätte nicht die Jesaja-Rolle gekauft, sondern zum Beispiel eine Rolle Chronik aus der Bibel. Einfach nur, weil ihm dafür vielleicht auch die Mittel für so eine große, für die größte Rolle gefehlt hätten. Es gab ja damals noch keine Bücher. Es gab keine Drucker, die Bücher sehr günstig produzieren konnten. Und jede Rolle der Bibel wurde sorgfältig von Hand abgeschrieben. Und wenn nur ein Buchstabe fehlerhaft war, dann wurde diese gesamte Rolle verbrannt. Und ihr könnt euch vorstellen, das steigert den Wert so einer Rolle. Und nur wenige Menschen waren überhaupt in der Lage, sich so eine Schriftrolle zu leisten. Und Gott kommt ans Ziel mit dem Kämmerer, weil er am Hof der Königin der Äthiopier offensichtlich mit genügend Geld ausgestattet war, um sich die größte Schriftrolle kaufen zu können. Aber schau mal, das wird auch erst möglich, weil Philippus zuerst dem Ruf in die Wüste gefolgt ist und auch danach nicht in Selbstmitleid oder Frust verfallen ist, sondern empfänglich war für Gottes Reden. Und vielleicht kennst du diese Situationen, wo du merkst, jetzt sollte ich das Evangelium erzählen. Und ich glaube, wir alle kennen diese Situationen, dass wir merken, das ist jetzt der Moment. Aber wir kennen auch die Situation, wo wir den Moment verpassen und nicht das Evangelium erzählen. Und diese Geschichte hier von Philippus ist so ein ermutigendes Beispiel für Gottes souveräne Rettung. Und du darfst dir sicher sein, dass Gott diese Situationen vorbereitet hat, wenn du merkst, dass du jetzt das Evangelium erzählen musst. Und da musst du dir keine Sorgen machen, was du sagen willst oder was du sagen kannst. Philippus musste nur antworten, Jesus. Das klingt machbar, oder? Und wenn Gott dich in eine Situation stellt, wo du das Evangelium weitergeben darfst, dann kannst du sicher sein, Gott hat an jedes Detail gedacht. Und das zeigt diese Situation hier sehr, sehr deutlich. Und ja, zur Wahrheit gehört auch, er braucht uns Menschen nicht, um sein Evangelium bis an die Enden der Welt zu bringen. Es gibt unzählige Beispiele, wo Jesus den Menschen zum Beispiel in einem Traum begegnet ist und sie zum Glauben an Jesus gekommen sind. Und das ist für einen souveränen Gott doch kein Problem. Aber wir dürfen verstehen, er will Menschen wie dich und mich gebrauchen, um sein Evangelium weiterzugeben. Und schauen wir mal kurz in den Römerbrief, warum Gott das so wichtig ist. Da heißt es im Kapitel 10, Vers 14 und 17, wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort. Also Glaube kommt aus der Verkündigung und letztendlich natürlich aus dem Wort Gottes. Und das ist der Grund, warum Gott will, dass du sein Wort bezeugst. Und das macht auch die Frage vom Kämmerer deutlich in Vers 31. Jetzt ist hier irgendwas. So. In Vers 31, er aber sprach, wie kann ich denn verstehen, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm setzen. Der Kämmerer sagt, wie kann ich verstehen, wenn mich nicht jemand anleitet? Und vielleicht erkennst du, wie wichtig es ist, dass wir auf Gottes Gelegenheiten hören, dass wir uns von ihm gebrauchen lassen. Und wir dürfen uns freimachen von irgendwelchen Ausreden, von irgendwelchen Zweifeln, weil Gott die Situation so vorbereitet hat, dass er wirken kann, dass er sichtbar wird. Unsere Aufgabe ist es lediglich, auf Jesus hinzuweisen. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Das Evangelium zieht weiter Kreise, weil Gott souverän rettet, weil ihm kein Hindernis zu groß ist. Schau mal, die Begebenheit hier beginnt mit dem Kämmerer aus Äthiopien. Und nach verschiedenen Bibelkommentaren ist hier ein Gebiet gemeint, das nicht dem heutigen Äthiopien entspricht, sondern eher dem heutigen Sudan. Und das bedeutet, wir reden hier über eine Strecke von über 2000 Kilometern, die zwischen Jerusalem und dem damaligen Äthiopien liegen. Und das war für die damalige Zeit sicher eine enorme Herausforderung. Und wir kennen den Hintergrund nicht, warum der Kämmerer sich auf den Weg nach Jerusalem macht. Aber es war damals wohl üblich, dass man aus Höflichkeit auch in anderen Ländern einen Besuch abstattet, um den Gott des anderen Landes anzubeten. Aber fest steht, er hat einiges an Hindernissen überwinden müssen, um von seinem Land nach Jerusalem zu kommen. Und im Tempel angekommen, musste dieser Kämmerer feststellen, dass er maximal bis zum Vorhof der Heiden eintreten konnte. Denn da erwartete ihn ein Schild, dass Nichtjuden den inneren Bereich des Tempels nicht betreten durften, und das Ganze sogar unter Androhung der Todesstrafe. Und in Apostelgeschichte 21 sehen wir, wie heilig das den Juden war, als Paulus vorgeworfen wird, dass er einen Griechen in das Innere des Tempels mitgenommen hat. Also wie groß muss die Enttäuschung gewesen sein, so lange unterwegs zu sein, um dann nicht in den inneren Hof des Tempels zu kommen. Und der Kämmerer hatte zusätzlich ein weiteres Hindernis. Die Kämmerer der damaligen Zeit wurden sehr häufig kastriert, weil sie in der Regel im königlichen Harem eingesetzt wurden und so keine sexuellen Beziehungen mehr eingehen konnten und damit auch dem König keine Probleme mehr bereiten konnten. Und in 5. Mose nimmt Gott dazu Stellung und er sagt, es soll niemand mit zerstoßenen Hoden und auch kein Verschnittener in die Gemeinde des Herrn kommen. Das zeigt der Kämmerer aus Äthiopien, er hat die denkbar schlechtesten Voraussetzungen, zu Gott zu kommen. Vielleicht ist er nicht einmal in den Vorhof des Tempels gekommen, wegen seines Berufs. Und nicht einmal die Tatsache, dass er sich die größte Schriftrolle leisten konnte, die er vermutlich in Jerusalem erworben hat, erweckt im ersten Moment den Eindruck, dass er Gott näher kommt. Er versteht einfach nicht, was er da liest. Bis Gott souverän eingreift und ihn rettet. Und Gott ruft Philippus aus dem Zentrum des Geschehens weg, um diesem Kämmerer zu begegnen. Weg von den Massen hin zu diesem einzelnen Menschen, zu diesem Kämmerer, der Jesus braucht. Dem nach dem Alten Testament der Zugang zur Gemeinde des Herrn verwehrt worden war. Und zu diesem Mann ruft Gott Philippus und er darf ihm das Evangelium erzählen. Und noch besser, in der Schriftrolle, die der Kämmerer gekauft hat, gibt ihm Gott sogar eine weitere Verheißung, die er durchaus persönlich nehmen durfte. Schaut mal, da steht später in Jesaja 56, nur 3 Kapitel später, also nach dieser Stelle, da heißt es, und der Fremdling, der sich dem Herrn angeschlossen hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich gewiss von seinem Volk ausschließen. Und der Verschnittene, ihr habt den Bezug zu 5. Mose, soll nicht sagen, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Denn so spricht der Herr, den Verschnittenen, die meine Sabbate halten und erwählen, was mir gefällt und an meinem Bund festhalten, denen will ich in meinem Haus und in meinen Mauern einen Platz und einen Namen geben, der besser ist als Söhne und Töchter. Ich will ihnen einen ewigen Namen geben, der nicht ausgerottet werden soll. Der verschnittene Kämmerer aus Äthiopien kauft ausgerechnet die Schriftrolle, wo Gott eine Verheißung macht und sagt, ich will ihnen in meinem Haus und in meinen Mauern einen Platz geben, der besser ist als Söhne und Töchter, einen ewigen Namen, der nicht ausgerottet werden soll. Siehst du, mit welcher Präzision Gott die Geschichte dieses Menschen schreibt? Das ist fast schon kitschig, oder? Aber hier siehst du bei all der Größe des Weltgeschehens, dass Gott den Einzelnen nicht aus dem Blick verliert. Und das war nicht nur damals bei dem Kämmerer so, das ist auch heute so. Und ich kenne deine Geschichte nicht. Vielleicht sitzt du hier und du denkst dir schon länger, bei mir hätte Gott ganz schön viel zu tun, um mich zu retten. Vielleicht, weil du eine besonders schwere Vergangenheit hast oder in Süchten gefangen bist oder. Aber Gott zeigt hier, dass ihm kein Hindernis zu groß ist, um dich zu retten. Und egal, was deine Bedenken sind, sie sind für Gott nicht zu groß. Philippus begegnet dem Mann exakt in dem Moment, wo er an die Stelle kommt, was die Lösung für den Kämmerer ist. Und nicht nur für ihn, sondern auch für dich. Und das führt uns zum 3. Punkt. Das Evangelium zieht weiter Kreise, weil Gott souverän rettet, durch Jesus Christus. Wir lesen mal nochmal die Verse 32 bis 35. Die Schriftstelle aber, die er las, war diese, wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm ist, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht aufgehoben. Wer aber will aber sein Geschlecht beschreiben, denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da wandte sich der Kämmerer an Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Da tat Philippus seinen Mund auf und begann mit dieser Schriftstelle und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. In dem Moment, wo der Kämmerer Philippus begegnet, liest er Jesaja 53. Und das ist eines der zentralen Kapitel im Alten Testament, das über Jesus Christus spricht. Und hier sehen wir, was das Evangelium ausmacht, nämlich Jesus Christus. Ist es nicht so, dass wir häufig über irgendwelche intellektuellen Themen sprechen, wenn wir mit Menschen über den Glauben sprechen? Wir könnten uns stundenlang über die darwinistische Theorie streiten und so weiter, und da gibt es unzählige Themen. Aber der Text hier macht deutlich, wodurch Gott souverän rettet, nämlich Jesus. Jesus nämlich ist es, der wie in Hebräer 4,12 deutlich macht, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Jesus ist das Wort, sagt uns das Johannesevangelium. Und hierauf ruht die Verheißung, dass er lebendig und wirksam ist, schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und das dürfen wir im Blick behalten, wenn wir mit anderen über den Glauben reden, dann über Jesus. Philippus tut seinen Mund auf und erklärt dem Kämmerer von hier aus das Evangelium ausgehend von Jesus. Und rufen wir uns anhand von Jesaja 53 einmal kurz in Erinnerung, was das Evangelium von Jesus ist. Da heißt es in Vers 5, doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Und Vers 6 macht deutlich, was die Ursache des Problems ist. Und wenn du nicht durch Jesus zu neuem Leben wiedergeboren bist, dann gehst du in die falsche Richtung. Der Vers sagt hier, die gingen in die Irre. Wie Jesaja hier beschreibt, jeder geht seinen eigenen Weg immer weiter in die Gottesferne. Und die Bibel nennt das Sünde. Jeder Mensch ist ausnahmslos ein Sünder, aber die Rettung hat Gott vorgesehen in seinem Sohn Jesus Christus, weil er, wie es hier in Vers 5 heißt, Jesus um unserer Übertretungen willen durchbohrt hat und wegen uns zerschlagen wurde. Jesus wurde bestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Und wenn du es persönlich machen willst, dann lies diesen Text einmal mit deinem Namen. Und das ist das Evangelium. Jesus wurde zerschlagen, er wurde misshandelt wegen deiner und wegen meiner Sünde. Jesus hat nichts getan, was den Zorn Gottes verdient hätte. Jesus war als der Sohn Gottes absolut heilig und absolut tadellos. Und ja, Jesus hätte allen Grund gehabt, auf seine Heiligkeit zu bestehen und die Misshandlungen nicht zu ertragen. Aber Vers 7 macht es deutlich, er beugte sich und er tat seinen Mund nicht auf. Und weißt du warum? Wenn Jesus nicht für deine Sünden gestorben wäre, dann müsstest du für deine Sünden sterben. Dann gäbe es diesen Stellvertretertod nicht, denn Sünde gegen Gott verdient den Tod. Und Jesus war sich dieser Auswirkungen sehr bewusst und er war dem Willen des Vaters gehorsam, damit du Frieden hast. Er war dem Willen des Vaters gehorsam, damit du ewiges Leben hast. Und wenn du wissen willst, warum Gott seinen eigenen Sohn in den Tod gegeben hat, damit du ewiges Leben hast, es war der einzige Weg, dich zu retten. Seine Liebe zu dir, zu mir, ist so groß, dass er seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, weil es der einzige Weg ist. Und ich hoffe, diese Liebe berührt uns. Und der Kämmerer, er versteht diese Botschaft. Er glaubt dieser Botschaft. Weil es dann heißt, ab Vers 36, als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser und der Kämmerer sprach, siehe, hier ist Wasser, was hindert mich, getauft zu werden? Da sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. und er ließ den Wagen anhalten und sie stiegen beide in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Der Kämmerer, er versteht das Evangelium und er glaubt dieser Liebe Gottes. Und dadurch entsteht der Wunsch, sich taufen zu lassen. Weil die Taufe der Ausdruck dessen ist, was in seinem Leben passiert ist. Der Mensch ist für die Sünde gestorben und von Jesus zu neuem, ewigen Leben auferweckt worden. Und nach der Taufe ist der Auftrag von Philippus erfüllt und er wird von Gott an einen anderen Ort versetzt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mich hat es in der Vorbereitung fasziniert, mit welcher Präzision und mit welcher Hingabe Gott Menschen rettet. Und obwohl wir aktuell circa 7,5 Milliarden Menschen auf diesem Planeten sind, hat er immer einen Blick für jeden Einzelnen von uns. Weil du ihm nicht egal bist, weil er dich liebt. Und ich hoffe, du hast heute gesehen, ja, wie Gott souverän rettet, indem er treue, hingegebene Christen gebraucht, weil ihm kein Hindernis zu groß ist, und er rettet durch Jesus Christus. Und wenn du bereits ein Kind Gottes bist, dann darfst du dich gebrauchen lassen, um andere Menschen zu retten. Und wenn du noch kein Kind Gottes bist, dann darfst du dieser Botschaft der Liebe glauben. Amen.